Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Den Wecker stellen, auch wenn keine Termine anstehen. Das Outfit fürs Büro anziehen, auch wenn nur im Homeoffice gearbeitet wird. Denn Routinen sind wichtig. Außerdem gesund essen, frische Luft schnappen, mit Freunden und Familie telefonieren und vor allem nicht rund um die Uhr Corona-News checken. Das sind die Ratschläge von Psychologen, um einigermaßen gesund durch diese Krise zu kommen. Denn das Coronavirus kann uns nicht nur körperlich krank machen, sondern auch psychisch. Seit mittlerweile 4 Wochen leben wir im Ausnahmezustand. Die psychischen Nebenwirkungen des Corona-Shutdowns sind bereits spürbar. Telefonseelsorgen berichten von gestiegenen Anruferzahlen. Frauenhäuser stocken ihre Plätze auf, da sie mehr häusliche Gewalt befürchten. Die Psychologin Jule Specht forscht unter anderem zu der Frage, wie Krisen unsere Persönlichkeit prägen. Sie ist Autorin eines Buches mit dem Titel Charakterfrage: Wer wir sind und wie wir uns verändern. Mit ihr habe ich gesprochen und sie zuerst gefragt, inwiefern ist denn der Umgang mit der derzeitigen Situation eine Charakterfrage? Gibt es Menschen, die besser damit klarkommen als andere, einfach aufgrund ihres Charakters?
Tatsächlich kann man davon ausgehen, dass sich Menschen darin unterscheiden, wie sie mit so einer einschneidenden Krise umgehen. Wir können hier natürlich nur spekulieren, weil das auch für die psychologische Forschung eine so einzigartige Situation ist, die wir in der Corona-Krise gerade erleben, dass wir nur auf Basis der Befunde früherer Studien spekulieren können, was wir eventuell erwarten können. Aber tatsächlich ist es so, dass es generell Personen gibt, die mit schweren Schicksalsschlägen besser zurechtkommen als andere Personen. Also denken wir zum Beispiel an Personen, die sehr neurotizistisch sind, sich also generell viele Sorgen machen, ängstlich sind. Das sind Personen, bei denen wir erwarten würden, dass die auch mit dieser jetzigen Stresssituation schwerer umgehen können als Personen, die zu Gelassenheit neigen und mit Stress generell besser umgehen können. Insofern ist schon zu erwarten, dass es individuelle Unterschiede gibt, aber man muss eben auch ganz klar sagen, dass die Corona-Krise so besonders ist, dass es auch unabhängig von der Persönlichkeit man davon ausgehen kann, dass uns das allen mehr oder weniger zu schaffen macht, jetzt auf einmal in Isolation, in so einem Ausnahmezustand zu leben.
Es wird uns allen irgendwie zu schaffen machen, sagen Sie. Wie sehr prägen Krisen denn insgesamt den menschlichen Charakter? Also können solche Ausnahmesituationen unseren Charakter auch wirklich nachhaltig und langfristig verändern?
Also tatsächlich ist es so, dass sich die Persönlichkeit verändert im Laufe des Lebens, und zwar zum Beispiel in Reaktion auf einschneidende Erlebnisse. Da untersuchen wir häufig eher sowas wie Arbeitsplatzverlust oder Scheidung, Geburt eines Kindes, also persönliche Lebensereignisse. Und da sehen wir, dass sich Menschen in Reaktion darauf durchaus verändern. Das ist jetzt in diesem Fall ein bisschen besonders, weil wir ja eine kollektive Situation haben, also ein kollektives Ereignis, das uns alle zwar in unterschiedlicher Weise, aber doch in ähnlicher Weise betrifft. Ich habe mal geguckt, was es für andere Studien gibt, die sich mit solchen kollektiven Ereignissen beschäftigen. Und am naheliegendsten wäre dann natürlich, sich anzuschauen, wie hat sich zum Beispiel Ebola auf die Persönlichkeitsentwicklung ausgewirkt, weil das ja auch eine Viruserkrankung ist, die eben einen starken Einfluss auf das Leben oder das Zusammenleben von Menschen hat. Und da habe ich gesehen, es gibt keine Studien oder zumindest konnte ich keine auftreiben, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was wahrscheinlich daran liegt, dass es vor allem in afrikanischen Ländern, die sowieso häufig übersehen werden, stattgefunden hat. Aber es gibt eben auch Studien, die zum Beispiel Naturkatastrophen untersucht haben, zum Beispiel ein großes Erdbeben, das es mal in Neuseeland gegeben hat. Und da sieht man eben durchaus, dass Personen in diesen Regionen neurotizistischer geworden sind, auch längerfristig in diesen Regionen. Insofern würde ich schon davon ausgehen, dass auch wenn die Empirie sehr begrenzt ist in diesem Bereich, dass zum Beispiel ein Anstieg des Neurotizismus, also der Sorgen, der Ängstlichkeit, durchaus was ist, was wir erwarten können oder was jetzt keine große Überraschung wäre.
Wir kommen später im Gespräch bestimmt nochmal zurück auf diese möglichen gesamtgesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Ich will vielleicht vorher nochmal zurückkommen zu der ganz konkreten Situation jetzt gerade. Ich habe vorhin schon die Frauenhäuser und die Telefonseelsorge angesprochen. Gibt es noch andere Anzeichen oder Berichte, die für Sie gerade Grund zur Sorge sind, die vielleicht zeigen, dass die psychische Belastung in der Bevölkerung gerade wirklich zunimmt?
Empirische Ergebnisse habe ich dazu nicht. Was ich jetzt beobachte, aber wie gesagt nicht statistisch validiert, ist, dass ich glaube, dass das vielen Menschen das gut hinbekommen, mal für einen Zeitraum von 1, 2, 3 Wochen in einer Ausnahmesituation zu leben und zum Beispiel weniger soziale Kontakte zu haben, also direkte soziale Kontakte, wo man sich auch mal in den Arm nimmt und sich näher rückt. Aber dass je länger dieser Zustand andauert und je schwerer vorherzusehen ist, wie lange das noch andauert. Manche sprechen von wenigen Wochen, aber es gibt ja auch durchaus Personen, die davon ausgehen, dass es eine wirklich langfristige Einschränkung ist, die wir da vor uns haben, dass man dann solche temporären Puffermechanismen eben nicht mehr wirken, sondern dass wir dann in die Situation geraten, uns zu überlegen, wie wir diese Belastung, die wir jetzt erstmal so abfedern können, langfristig damit umgehen können. Und das ist, glaube ich, genau der Wendepunkt, bei dem viele Personen vor der Herausforderung stehen, das eben nicht so einfach kompensieren zu können, wenn einem die sozialen Kontakte fehlen und wenn man die ganze Zeit mit gravierenden Schreckensmeldungen konfrontiert ist. Insofern gehe ich davon aus, dass je länger dieser Zustand anhält, desto stärker steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich eben auch psychische Probleme ausbreiten.
Würden Sie dann also auch dafür plädieren, möglichst bald einen konkreten Fahrplan zu entwerfen, wann und wie die Maßnahmen gelockert werden könnten?
Ich finde das sehr schwierig aus psychologischer Sicht zu beantworten. Einerseits kann man sagen, na klar, wenn wir so ein bisschen mehr Sicherheit haben, dann ist es für uns besser, damit umzugehen, weil wir uns darauf einstellen können und wieder anfangen können, irgendwas in unserem Alltag zu planen, was über den nächsten Tag hinausgeht. Andererseits, so wie ich das verstehe, ich bin ja nun keine Virologin und auch keine Politikerin, habe ich das Gefühl, dass einfach niemand so richtig weiß, wie es weitergeht. Und wenn man natürlich jetzt so tut, als könnte man in die Zukunft sehen und könnte Versprechungen machen, wie irgendwelche Maßnahmen gelockert werden, und man muss dann einsehen, dass das voreilig war oder doch schneller oder doch langsamer geht, dann haben wir natürlich an Sicherheit nichts gewonnen. Insofern finde ich das Vorgehen, wie es derzeit gefahren wird, dass immer wieder Termine genannt werden, an denen Entscheidungsträgerinnen zusammenkommen, um zu beraten, wie es weitergeht, schon sinnvoll, weil man hat eine gewisse Struktur. Man weiß, in der nächsten Woche treffen sich die Ministerpräsidentinnen und dann gibt es Updates dazu, wie es weitergeht. Das ist ja schon eine Form von Struktur und Vorhersage, auch wenn uns niemand die Unsicherheit, wie es weitergeht, zurzeit abnehmen kann.
Würden Sie denn sagen, dass diese Unsicherheit gerade psychisch gesehen wirklich die größte Herausforderung ist im Umgang mit der Corona-Krise? Oder gibt es noch andere Komponenten, die ähnlich belastend sind? Also die Angst zum Beispiel vor einer Ansteckung?
Genau, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Stressoren. Es gibt natürlich die Angst und Sorge, dass man selbst erkranken könnte oder dass nahestehende Personen erkranken könnten. Gerade sicherlich bei Personen, die zu Risikogruppen gehören oder die in einem Haushalt leben mit Personen, die zu den Risikogruppen gehören. Das sind in der Summe ja schon sehr, sehr viele Menschen, wenn man das richtig versteht. Weil einfach, wenn man alle potenziellen Risikogruppen zusammenzählt und dann noch alle Personen aus der näheren Umgebung dieser Person, dann ist man ja gleich bei einer sehr großen Anzahl an Personen, und diese sind natürlich direkter von Angst und Sorge betroffen als andere Personen. Gleichzeitig glaube ich, also das betrifft vielleicht dann auch eher Personen, die nicht zu den Risikogruppen unbedingt zählen, dass schon allein diese soziale Distanzierung, also die Notwendigkeit, die sozialen Kontakte über Distanz aufrechtzuerhalten, ein ganz großer Stressor sind. Weil natürlich können wir telefonieren und wir können skypen, zoomen oder was auch immer. Trotzdem ist das ja nicht das Gleiche, ob man zusammensitzt und auch körperlich füreinander da sein kann, einfach indem man körperliche Nähe und Wärme ausstrahlt. Das muss jetzt gar nicht nur in romantischen Beziehungen der Fall sein, sondern einfach, Trost spenden lässt sich eben zum Beispiel einfacher, wenn man sich auch mal in den Arm nehmen kann. Und ich glaube, diese Form des Abstandhaltens ist gerade sehr stark reglementiert. Also zumindest bei uns in Berlin ist es so, wir dürfen uns nur zu zweit draußen für einen Spaziergang treffen. Das darf dann nicht lang dauern. Es dürfen, wie gesagt, nur 2 Personen sein. Man muss viel Abstand wahren. Das ist schon wirklich sehr belasten. Nicht für 1 bis 2 Wochen, das schafft man schon mal, aber wenn das jetzt wirklich viele Wochen und Monate so weitergeht, dann wird das einfach eine große Belastungsprobe auch für gesunde Menschen. Und es sind natürlich Personen auch unterschiedlich ja, können unterschiedlich gut damit umgehen, dass immer wieder Veränderungen von außen an uns herangetragen werden. Das sind wir ja nicht gewohnt, dass jemand uns vorgibt, wie wir unser Leben zu führen haben.
Also so ein bisschen das Gefühl der Fremdbestimmung ja vielleicht auch gerade durch die Politik und die politischen Entscheidungen.
Genau, also dass man bis in den Alltag hinein, bis in die Alltagsgestaltung Regeln unterworfen ist, die sich ständig ändern. Man muss sich ständig informieren, was man eigentlich noch darf und was nicht und wie man sich zu verhalten hat. Das fällt einigen Personen leichter und anderen schwerer. Einige finden es nachvollziehbarer und andere nicht. Das heißt, ich denke, dass hier auch in den nächsten Tagen und Wochen die ja bereits beginnenden, immer stärker werdenden Diskussionen dazu, was angemessen ist und was vielleicht wieder gelockert werden kann, immer mehr an Fahrt aufnehmen wird, weil wir aus dieser akuten Sorge, hier passiert was Schlimmes, jetzt halten wir uns erstmal alle an die Regeln, vielleicht wieder uns davon so ein bisschen lösen und so eine gewisse Ermüdung wurde ja auch schon berichtet in einigen Studien. Und da erwarte ich große Debatten, einfach weil es ein Abwägungsproblem ist, dass man nicht nur aus Virologen, also aus medizinischer Sicht, sondern eben auch aus psychologischer, soziologischer und so weiter Sicht betrachten muss.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Stimmen der Psychologen und Psychologinnen in den letzten Wochen ausreichend gehört wurden? Also mit Blick auf all die Entscheidungen der Politik, das Kontaktverbot auszusprechen, Geschäfte zu schließen und so weiter?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass vielen relevanten Personen, die jetzt da gerade direkt die Entscheidungen treffen, schon bewusst ist, dass man das nicht rein medizinisch und rein politisch lösen kann, das Problem, sondern dass man zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften benötigt, um mit dieser Krise umzugehen, dass man die Psychologie benötigt, die ja auch immer wieder in Entscheidungen jetzt mit berücksichtigt wird. Aber man muss schon ganz klar sagen, dass die da nicht die erste Rolle spielen, zumindest bisher nicht. Das wird sich sicherlich auch ändern, je länger der Status beibehält, also je länger diese Einschränkungen da sind, weil dann einfach der psychische Druck immer größer wird, sodass auch die Stimme der Psychologinnen noch stärker gehört werden muss. Aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt in Politik und auch unter den Virologen es durchaus mehrere Personen gibt, die immer wieder hervorheben, dass man das eben nicht allein aus medizinischer und politischer Sicht beantworten kann. Und ich hoffe natürlich als Psychologin, dass da noch mehr Psychologie mit berücksichtigt wird. Aber gut, da gibt es einfach sehr viele Disziplinen, die sich da ihre Gedanken zu machen und die alle gehört werden sollten.
Sie beschäftigen sich ja nun schon seit vielen Jahren mit Menschen und ihren psychischen Reaktionen auf Extremsituationen. Gab es in dieser Corona-Krise irgendetwas, das Sie wirklich überrascht hat? Also ein Verhalten, sei es jetzt von einem Einzelnen, sei es von der Gesellschaft als Ganze, mit dem Sie nicht gerechnet hätten?
Tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, dass sich die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, dass wir das so schnell verinnerlichen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder ob Sie das nachvollziehen können, aber wenn ich jetzt einen Film gucke zum Beispiel und ich sehe, wie irgendwo eine Party gefeiert wird oder wie eine Gruppe von Menschen zusammensteht, merke ich gleich, dass ich so ein automatisches Gefühl bekomme im Sinne von, oh Gott, die stehen aber eng beieinander. Also so ein sehr verinnerlichter Impuls, dass dieses in Gruppen Zusammensein, was ist, wo man erstmal so innerlich so ein Warnsignal leuchtet oder wenn man einkaufen geht, ständig weichen einem die Menschen aus, was in Berlin jetzt nicht so typisch ist. Also das heißt, man merkt schon, dass wir diese Gebote der Veränderung, die ja nun an uns gestellt werden oder diese Maßnahmen anscheinend innerhalb sehr kurzer Zeit sehr verinnerlichen. Und das hat mich wirklich verblüfft, weil wir in der Persönlichkeitsentwicklungsforschung auch immer wieder mit Versuchen zu tun haben, wie sich die Persönlichkeit verändern lässt. Und da war eigentlich häufig der Gedanke, dass das ein sehr langsamer Prozess ist, solche automatisierten Handlungen zu verändern, weil wir eben dann doch ja so lange eingeübt haben, der Mensch zu sein, der wir sind, dass wir eben uns gar nicht so schnell und leicht verändern können. Und ich bin wirklich verblüfft, in wie kurzer Zeit, das sind ja jetzt erst 3-4 Wochen, wir uns dann doch so bis ins Innerste sozusagen verändert haben und auch automatisiert Dinge denken und tun, die vor 2 Monaten noch undenkbar gewesen wären, als die Corona-Krise hier noch gar nicht war.
Ja, das heißt also, dieses Sprichwort, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das gilt offensichtlich doch gar nicht.
Tatsächlich scheint es so zu sein, dass Gewohnheiten doch leicht aufgebrochen werden können, wenn man mit einer so existenziellen Bedrohung zu tun hat oder wenn auch so authentisch vermittelt wird, dass wir vor einer Situation stehen, die dazu führen, dass wir unsere Verhaltensweisen ändern müssen und die eben uns alle als Kollektiv betreffen. Also ich meine, wir alle wissen, man sollte nicht rauchen und trotzdem gibt es viele Menschen, die rauchen, obwohl sie wissen, dass es ihrer Gesundheit schadet. Da nützen solche so gutes Zureden ja häufig nicht. Also wir alle haben Angewohnheiten, wo wir uns vielleicht auch mal unvernünftig verhalten. Aber dadurch, dass wir hier mit einem kollektiven Stressor zu tun haben und immer wieder bemerken, oh, meine Nachbarin trägt jetzt auch einen Mundschutz und die Person, die vor mir an der Kasse steht, die hält auch so hohen Abstand, werden wir immer wieder erinnert, wie wir uns zu verhalten haben. Und das könnte sicherlich ein Merkmal sein, das dazu führt, dass wir unsere Gewohnheiten leichter aufbrechen können, als ich das vermutet hätte im Vorhinein.
Nun gibt es, das haben wir vorhin schon gesagt, aktuell natürlich noch keine abgeschlossenen wissenschaftlichen Studien zu den psychischen Folgen der Corona-Krise. Das heißt, wir können nur spekulieren. Aber was denken Sie? Könnte das, was wir gerade erleben, unsere Gesellschaft nachhaltig traumatisieren?
Ich würde jetzt nicht von Traumatisierung sprechen. Das wird sicherlich davon abhängig sein, wie sich die Krise hier auch in Deutschland entwickelt, ob wir Zustände wie in Italien oder in New York bekommen oder ob wir doch relativ glimpflich aus dieser Situation rauskommen. Ich denke aber schon, dass wir davon ausgehen können oder dass es uns nicht überraschen sollte, wenn wir langfristige Veränderungen in der Gesellschaft beobachten. Wenn man mit so einschneidenden Ereignissen konfrontiert ist, sei es ein persönliches Ereignis oder sei es ein kollektives Ereignis, was eine ganze Gesellschaft betrifft, dann wirkt sich das eben zum Beispiel auf den Neurotizismus aus, also die Fähigkeit, wie wir mit Stress umgehen und wie belastbar wir sind. Insofern kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das Veränderungen anstößt. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Veränderungen, die vielleicht nicht unbedingt nur die Persönlichkeit betreffen, aber unser soziales Miteinander. Also ob wir uns wirklich in 2 Jahren immer noch die Hand geben, um uns zu begrüßen oder müssen wir mal abwarten oder ob es nicht bestimmte Varianten sozialer Distanzierung auch über die akute Krise hinaus erhalten bleiben, da können wir natürlich jetzt nur spekulieren.
Sie haben vorhin das Erdbeben als Vergleichsbeispiel angesprochen. Es werden ja jetzt auch immer mal wieder Vergleiche mit Kriegssituationen bemüht. Wie stehen Sie zu diesen Vergleichen aus psychologischer Sicht? Also kann man das vergleichen oder ist das völlig übertrieben?
Also ich glaube, vergleichen kann man natürlich immer vieles, gerade weil das eben auch ein Ereignis ist, was nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Gruppen von Personen betrifft, gibt es da sicherlich schon Gemeinsamkeiten. Ich glaube, es gibt aber eben auch ganz substanzielle Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel in kriegerischen Auseinandersetzungen häufig dieses Freund-Feind-Denken. Das haben wir ja jetzt hier in unserer Situation nicht, sondern wir haben so einen unsichtbaren Naturkatastrophenfeind, ein Virus, das man nur sehr indirekt bekämpfen kann. Wir haben auch eine andere Situation, weil jetzt nicht reihenweise Personen in den Krieg ziehen und die Männer weggehen und die Frauen zu Hause bleiben oder so, sondern wir ja schon in unserer Lebensweise ansonsten hier zu Hause bleiben können. Aber natürlich ist es schon so, dass es eine Gemeinsamkeit gibt darin, dass wir einen Stressor haben, der eben nicht von jetzt auf gleich vorbei ist, sondern sich über eine längere Phase hinzieht. Und das ist sicherlich ja auch was, was wir jetzt in der Corona-Krise vor uns haben, dass es eben nicht so ist, dass wir jetzt ein schlimmes Wochenende haben und danach müssen wir das bewältigen, sondern wir haben eine lange Phase der Ausnahmesituation und müssen uns also langfristig Strategien entwickeln, damit umzugehen.
Wir müssen langfristige Strategien entwickeln, damit umzugehen. Haben Sie denn auch konkrete Forderungen an die Politik? Also was könnte getan werden, um die langfristigen psychologischen Schäden zu lindern oder vielleicht sogar von vornherein zu verhindern?
Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, wenn es dann darum geht, abzuwägen, welche Maßnahmen gelockert werden können oder welche noch beibehalten werden sollen, ist es meines Erachtens vor allem wichtig zu sichern, dass Personen ein Mindestmaß an sozialem Austausch haben, an direktem sozialen Austausch haben können. Das heißt, ich glaube, wir können deutlich länger auf Events verzichten, bei denen viele Hunderte und oder Tausende Menschen zusammenkommen. Aber ich meines Erachtens ist gerade dieses auch mal Freundinnen zu Hause besuchen können, kleinere gesellige Runden von bis zu 10 Personen oder ausgehen können, also nach draußen gehen können mit mehr als nur einer Person. Also diese ganz grundlegende direkte soziale Interaktion mit einer Handvoll oder 2 Händen voll Menschen, das ist, glaube ich, was schon eine große psychologische Erleichterung schaffen würde.
Das heißt also, das Kontaktverbot müsste möglichst rasch gelockert werden, zumindest, wenn denn die Situation es zulässt.
Genau, das ist immer die Frage, wenn denn die Situation das zulässt. Also zumindest wäre aus psychologischer Sicht meine Einschätzung, dass Großveranstaltungen, darauf könnte man sicherlich auch länger verzichten, während sowas wie einzelne Personen treffen und in direkter Interaktion sein, das ist was, wo ich glaube, dass man den Menschen viel Belastung abnimmt, wenn man das frühzeitig wieder lockert.
Und dann zum Schluss noch die Frage, könnte die Corona-Krise denn auch irgendwelche positiven Folgen für unsere Psyche haben? Also bei Schicksalsschlägen, da sagt man ja manchmal, wenn sie denn gut verarbeitet sind, dann können die Menschen auch stärker aus ihnen hervorgehen. Trifft so etwas eventuell auch auf diese jetzige Situation zu?
Also generell gibt es in der Persönlichkeitsentwicklungsforschung die Idee des Persönlichkeitswachstums nach einschneidenden Krisen. Das ist sehr umstritten. Also ich glaube, es ist weniger dran, als man normalerweise denkt, dass man aus Krisen wachsen kann, sondern am besten geht es uns, wenn unser Leben gut verläuft und wenn wir mit schwerwiegenden Schicksalsschlägen konfrontiert sind, dann ist das immer eine Herausforderung und erstmal eine Hürde. Trotzdem ist es so, dass ich das schon so sehe, wie Sie das auch andeuten, dass das was Positives bringen kann. Also was man zum Beispiel sieht, ist, dass man viel mehr auf die Familie zurückgeworfen wird. Das heißt, wenn man in einer glücklichen Funktion Familie lebt, die es auch mal auf engem Raum längere Zeit gut miteinander aushalten kann, dann ist das sicherlich auch was, wovon eine Familie profitieren kann. Und was wir ja schon auch sehen, ist diese riesige Welle an Solidarität. Also das ist eine unglaubliche Hilfsbereitschaft und Nachsichtigkeit und Wohlwollen gibt in der Grundhaltung, wie wir miteinander umgehen. Das habe ich sonst in diesem Ausmaß, ist mir das nicht aufgefallen. Also insofern kann da durchaus was Positives draus entstehen. Naheliegender ist trotzdem immer, dass etwas Positives entsteht, wenn es den Menschen gut geht. Insofern, ja, muss man schon sagen, dass es vor allem eine große Herausforderung ist, diese Corona-Krise zu überstehen.
Das sagt die Psychologin und Persönlichkeitsforscherin Jule Specht, die heute unsere Kulturfragen beantwortet hat. Wir sprachen über die psychischen Folgen der Corona-Pandemie.